Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Es ist ein kurioser Gedenktag, aber ein wunderschöner. Und deshalb lassen wir uns den nicht entgehen, denn morgen am 12. Juni ist der Tag des Gartens. Der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde hat vor einigen Jahren die Idee dazu gehabt. Und weil Millionen deutscher Gartenfreunde in unzähligen Vorgärten, Kleingärten oder Nachbarschaftsgärten am Werk sind, bieten wir Ihnen in dieser Stunde heute 2 Stunden lang Service in dieser Sendung. Praktische Tipps, leicht philosophische Gedanken zum Gärtnern. Meine Gäste sind zugeschaltet aus der eigenen Profigärtnerei in Plate bei Schwerin, Peter Rasch, den Sie möglicherweise auch aus dem Fernsehen kennen, weil er bei den Kollegen vom NDR die Sendung Rasch durch den Garten moderiert. Und Maike Winnemuth ist bei uns, vielgereiste Bestsellerautorin, die in Hawaii auf den Gedanken kam, irgendwann mal Wurzeln zu schlagen und genau das getan hat. Gemeinsam mit Fiete in einem Garten an der Ostsee. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch über die Lust am Gärtnern, noch nicht mit dem Profigärtner Peter Rasch, aber schon mit Maike Winnemuth, die auch mit ihrem Buch Bin im Garten einen Bestseller gelandet hat. Untertitel: Ein Jahr wachsen und wachsen lassen. Frau Winnemuth, dass es zu dieser Gartenerfahrung überhaupt kam, das war Hawaii schuld. Was passierte wann auf Hawaii? Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen erstmal. Ja, die Nicht-Profi-Gärtnerin meldet sich hier. Ich war auf einer einjährigen Weltreise unterwegs vor ein paar Jahren und ausgerechnet auf Hawaii hatte mich auf einmal die Sehnsucht nach norddeutschem Nieselwetter gepackt und vor allen Dingen nach einem Ort, den ich bei all meinen Reisen noch nie gefunden hatte, nämlich einem Ort, den ich zu Hause nennen könnte. Ein Ort, wo ich bleiben wollte, wo ich mich erden könnte, verwurzeln könnte, ne, wo ich Boden unter den Füßen finden würde. Und es ist ja kein Zufall, dass das alles Vokabeln aus dem Gärtnerischen sind. Also mit anderen Worten, es lief auf einen Garten hinaus, nachdem ich mich auf einmal sehnte. Und den habe ich dann gefunden an der Ostseeküste, keine 300 Meter vom Meer entfernt. Und genau da sitze ich jetzt. Und da war ich heute Morgen mit den Füßen auch schon im Wasser.
Ich war kalt?
Für uns Norddeutsche ist das nicht kalt. 15 Grad hat es.
Ach nö, das ist nicht kalt.
Nö, ne?
Was für ein Augenblick ist das gewesen in Hawaii? Also was war der Auslöser?
Ach, ich ging so am Strand entlang und ich sah einen Mann mit seinem Hund, der da entlang spazierte. Und ich dachte mir so, der geht da jetzt jeden Morgen spazieren, geht jeden Tag ans Wasser, dann geht er nach Hause in seinen Garten und frühstückt und morgen macht er dasselbe wieder und übermorgen wieder. Und ich reise einfach nur so durch die Welt, heute hier, morgen dort, ohne festen Halt, ne, ohne Zugehörigkeit. Und ich habe den auf einmal so wahnsinnig beneidet. Ich bin an dem vorbeigegangen und habe ihm gesagt, I would like to be you. Und er hatte mich sehr seltsam angeguckt und ja, was soll ich sagen? Ein paar Jahre später bin ich selbst die Frau mit Hund am Wasser. Die Person, nach der ich mich da gesehnt habe. Also es war auf einmal so eine Sehnsucht nach einem Zuhause, nach einem Stück Erde, dem ich mich zugehörig fühlen kann.
Fiete und Sie haben also dieses Stück Erde jetzt gefunden. Wie denn? Wie sind Sie an diesen Garten gekommen an der Ostsee?
Ach, reiner Zufall. Also ich hatte hier in der Nähe im Haus einer Freundin das Buch über die Reise geschrieben und habe mich wieder in die Kindheitsgegend, die es eigentlich war, denn meine Eltern waren schon immer hier verliebt und habe dann rein zufällig so eine kleine Hütte gefunden, also in einer 55 Quadratmeter Holzhaus, nicht beheizt, nur so ein Holzofen drin. Und als ich hier reinkam und den Garten sah, habe ich auf der Stelle gefragt, wo muss ich unterschreiben, und habe innerhalb einer halben Stunde mit Handschlag ein Haus gekauft zum ersten Mal in meinem Leben. Das erste und einzige Haus, das ich je besichtigt habe, und da sitze ich jetzt drin.
Im Buch gibt es eine Zeichnung, da sieht man vor dem Haus Hecken, Rosen, Zypressen und Hortensien. Was sieht man denn alles hinter dem Haus, wenn man jetzt mit Ihnen in den Garten geht?
Oh, derzeit sieht man ganz viel, das blüht jetzt ja auch schon viel. Also die 4 Meter hohe Rhododendron-Hecke ist ein Erbstück meines Vorvorgängers. Liegt in den letzten Zügen, ein absolutes Monster. Und Rhododendron ist ja nur interessant 2 Wochen im Jahr eigentlich. Ansonsten ist es nur ein großer grüner Klops. Ansonsten habe ich aus der Rasenfläche, die ich übernommen habe, lauter Beete geschnitzt. Also der Plan ist, dass am Ende nur noch Rasenwege so zwischen den Beeten hindurchführen, schlängelnd. Und das sieht so ein bisschen aus wie Landzungen und Inseln, die ich da in den Rasen gegraben habe und bepflanzt habe. Es blüht derzeit schon ganz schön viel. Juni ist ja eigentlich meine liebste Jahreszeit für den Garten. Also Bei Rhododendron, wie gesagt, blüht noch, dann Storchschnabel, Katzenminze, Brandkraut, Baldrian, Nachtviole, Goldlack.
Es riecht auch schön dann.
Ja. Es riecht wunderschön, also das ist mir auch wichtig. Erstens, es soll gut riechen, zweitens, es soll lecker sein. Man soll es auch essen können, finde ich immer auch ganz gut. Deshalb setze ich auch immer ganz viel Kräuter und Essbares auch einfach direkt in die Zierbeete rein. Das ist bei mir ein wildes Durcheinander.
Gibt es Putten, Engel, Statuen?
Nein, nichts dergleichen. Es gibt einen ausgegrabenen Betonklotz, der wohl, wie mein Nachbar sagte, der Grundstein des Fischräucherofens meines Vorgängers gewesen sein muss. Walters Räucherofenfundament nenne ich das bis heute. Der steht in einer Ecke im Garten als Dank für denjenigen, der mit diesem Garten mal angefangen hat. Denn wir stehen ja sozusagen immer auf den Schultern von Gärtnern, die vor uns da waren. Mhm. Und ansonsten ist da nichts Lustiges oder Dekoratives drin. Ich finde, Pflanzen sind dekorativ genug.
Der Untertitel Ihres Buches heißt ja Ein Jahr wachsen und wachsen lassen. Das heißt, die Pflanzen sind gewachsen, aber auch Sie. Woran denn und wie?
An den Pflanzen bin ich gewachsen und am Gärtnern. Ich glaube, dass das Gärtnern einem wahnsinnig viel beibringen kann. Also gerade wenn man, wie ich, mit null Ahnung daran geht an die Geschichte und mit dieser Knopfdruckerwartung, die wir haben, wir digitalisierten Menschen, denkt, das geht alles, wenn ich das will. Ne? So. Mhm. Die Natur lacht sich da kaputt, wenn man so rangeht an das Ding. Man braucht also als allererstes etwas, was mir fehlte, was ich im Garten als erstes gelernt habe, nämlich Geduld. Mhm. Wirklich Geduld. Die Dinge brauchen ihre Zeit. Man kann sie nicht beschleunigen. Manchmal klappt es auch gar nicht. Und man kann zwar einen Garten anlegen, ansonsten aber nur daneben stehen, die Hände falten und warten, dass die Natur mit einem zu spielen beginnt. Mhm.
Unsere Leitung zu Peter Rasch brauchte auch ihre Zeit. Jetzt ist er aber da, wie ich gerade höre. Schönen guten Morgen, Herr Rasch.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich hoffe, dass Sie mich gut hören.
Ja.
Also ich kann Sie gut hören.
Wunderbar. Wir haben gerade, ich weiß nicht, wie viel Sie mitbekommen haben mit Maike Wienemuth.
Ich habe alles mitgekriegt.
Ah, dann wissen Sie Bescheid. Dann kann ich nämlich nahtlos von Hawaii rübergehen zu Plate. Also bei Ihnen war ja nicht Hawaii der Auslöser für einen Garten, sondern die Verwandtschaft. In der wievielten Generation wird bei Ihnen in Plate in Mecklenburg geharkt?
Naja, es ist so, also ich bin ja hier jetzt seit 25 Jahren in Plate ansässig und ich konnte leider nicht darauf zurückgreifen, dass man das hier irgendwas gepflanzt wurde. Also ich war jetzt hier wirklich der Erste, der den Zaunpfahl gesetzt hat und es war hier ein Kirchenacker und hier stand gar nichts und wir haben hier wirklich, oder mit meinem Vater zusammen haben wir hier das erste große tiefe Loch gebohrt, was der Brunnen war und haben dann einen Zaun gebaut und jetzt muss ich sagen, nach 25 Jahren ist hier doch eine schöne kleine Gärtnerei entstanden und jetzt mittlerweile sind auch die Bäume so groß geworden, dass man sagen kann, also dass man es auch schon mal Baum nennen kann. Aber vom Prinzip her sind wir natürlich Gärtner in der fünften Generation, also es scheint wohl so ein bisschen im Blut zu liegen.
Hätte es denn trotzdem eine Alternative für Sie gegeben oder war völlig klar von Anfang an, auch ich werde Gärtner?
Nee, ich war jetzt nicht so der Gärtner. Also das war ja so mehr die Sache meines Vaters, würde ich sagen. Also ich war da ein bisschen unentschlossen und er hat dann gesagt, er wird doch einfach mal Gärtner. Und dann bin ich einfach Gärtner geworden und das war so ein Entwicklungsprozess. Und mit den Jahren, jetzt muss ich wirklich sagen, bin ich sehr dankbar dafür, dass ich diesen Beruf ausführen kann und bin auch voll dabei und ja, bin halt jetzt richtig Gärtner. War ich am Anfang aber nicht.
Was wäre es denn geworden, wenn Sie kein Gärtner geworden wären?
Ja, ich bin so ein Multitalent. Der Gärtner ist ja sowieso muss ein Multitalent sein, weil er muss bauen und schrauben. Und ich als Gärtner, der es als Beruf macht, muss auch gut verkaufen können und Marketing und alles Mögliche. Also man muss sehr universell sein. Also ich bin jetzt auch nicht so der Gärtner. Ich sage immer, ich kann alles, aber nichts richtig. Aber deswegen scheint es wohl ganz gut zu klappen.
Sie haben ziemlich witzige Öffnungszeiten von 8.59 Uhr bis 18.01 Uhr in der Woche und samstags bis 12.01 Uhr. Ist das ein guter Gag oder ist das auch Familientradition? Oder ist das beides? Nee,
das ist ein guter Marketing-Gag von meiner Frau. Wir versuchen uns ja immer so ein bisschen von anderen abzuheben oder auch alles mal ein bisschen anders zu machen. Ich in meinem Garten übrigens auch. Und von daher machen wir solche Kleinigkeiten und es kommt ganz gut an.
Auf Ihrer Homepage steht, kommen Sie vorbei, also es ist so eine Einladung an uns alle, kommen Sie vorbei und nehmen Sie sich etwas Zeit, wir belohnen Sie dafür. Womit belohnen Sie die Leute, die zu Ihnen kommen?
Ich glaube, dass es bei uns ein ganz schönes Einkaufserlebnis ist, weil wir ein richtig schönes Potpourri haben, also ein sehr schönes Angebot und die meisten Sachen, natürlich kauft man auch was zu, aber wir versuchen eben auch ziemlich viel selbst zu produzieren und ich glaube, der Kunde, der sich hier bei uns ein bisschen Zeit nimmt und ein bisschen wandelt, der kann was entdecken und kann auch was mitnehmen und kann, glaube ich, auch die Schönheit des Gartens entdecken. Und ich glaube, das macht viel aus. Viele rennen rein, raus, schnell was holen. Ich da sage immer so, da habe ich jetzt gar nichts gekriegt. Da habe ich gesagt, ja, der Kunde war doch höchstens 5 Minuten da. Also ich meine, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen und ein bisschen wandeln und man findet immer irgendwas Schönes. Ne? Und man entdeckt natürlich auch die unschönen Sachen. Also wir haben solche Foliengewächshäuser und dann sehen die Kunden nicht, dass ich im Nachbarhaus arbeite, weil durch die Folie kann man nicht durchgucken. Und dann gehen die durch meinen Garten oder durch unseren Garten und ja, hast du schon gesehen, wie viel Unkraut der hat?
Großartig.
Ja, ich schmunzel dann auch und sage, sie sehen mich ja nicht, sie kriegen ja nicht mit, dass ich mithöre. Aber es ist immer auch schön mitzukriegen, wie die Leute so den eigenen Garten dann empfinden. Also mein Garten sieht auch schon ein bisschen chaotisch aus, aber ich mag das auch so. Es muss halt auch sehr schön bunt sein.
Aufs Unkraut kommen wir auf jeden Fall heute noch in der Sendung. Noch ganz kurz, Sie verheißen auch auf der Homepage für Juni, jetzt für diesen Monat, eine Rosenouvertüre. Wie sieht die
Ja.
denn aus, diese Roseneröffnung?
Die Rosenöffnung ist eigentlich immer, also wir haben es auch schon mal schön mit klassischer Musik gemacht, aber das war jetzt in den letzten 2 Jahren nicht möglich und jetzt wusste man auch nicht, wie man planen kann. Aber in der Regel ist es so, jetzt ist ja die Zeit der Rose. Also früher hat man ja die Rose im Winter gepflanzt, wurzelnackt. Heutzutage wird ja die Rose jetzt gepflanzt, wenn sie in der Blüte steht, wenn die Leute dran riechen können, wenn sie die Form der Rose gut erkennen können. Das macht es natürlich auch alles so ein bisschen einfacher. Und jetzt blühen die meisten Rosen im ersten Flor und es ist halt sehr schön, wenn man jetzt viel anbieten kann. Und ja, dann haben wir eigentlich haben wir ein großes Angebot und dann an so einem Samstag oder so, dann haben wir eine Musikschule installiert, dann haben die ein bisschen bei uns aufgespielt und dann können die Leute, wie gesagt, sich auch wieder ein bisschen Zeit nehmen und nicht nur durchhetzen, sondern auch ein bisschen hören, riechen, schnuppern und vielleicht auch die eine oder andere Rose mitnehmen.
Und wir sind heute im Gespräch mit dem Profigärtner Peter Rasch und der Bestsellerautorin Maike Winnemuth, weil wir über die Lust am Gärtnern reden möchten. Und wir wollen das tun gemeinsam mit Stefan Lenk aus Thüringen, der die 0800 22 54 22 54 gewählt hat. Guten Morgen, Herr Lenk.
Ja, hallo, schönen guten Morgen.
Sie sind ein Gärtner, vermute ich.
Ja, jawohl.
Und haben ein Problem oder wollen uns erzählen, wie toll das ist mit dem Gärtnern?
Also ein Problem haben wir nicht, aber es haben wahrscheinlich die meisten und es geht um die Schnecken, um die Nacktschnecken.
Yep.
Das ist ein Problem.
Erzählen Sie davon. Wo sind die überall?
Ja, sie sind überall und gerade das Schlimme ist ja, das, was man gerade ausgesät hat, das wird als erstes weggefressen. Ja, und dann ist es echt schwierig, die Pflanzen hochzukriegen und also muss man die Pflanzen irgendwie schützen. Und ich habe mir gedacht, man nimmt am besten Schafwolle. Ja, und das ist im Moment meine einzige Lösung, die sich gut anhört.
Was
Und
machen
die
Sie denn mit
sich.
der Schafswolle?
Ich lege die um die Pflanzen außenrum und stecke die noch so ein bisschen in die Erde rein.
Das heißt, Sie haben ziemlich viele Pflanzen und ziemlich viel Schafswolle um jede Pflanze. Das ist ja eine Wahnsinnsarbeit.
Richtig. Aber es lohnt sich, wenn die Pflanzen ja dann wachsen. Es ist besser, als wenn sie weggefressen sind.
Herr Rasch, warum mögen Schnecken keine Schafswolle?
Naja, die mögen da nicht rüberkriechen, ne? Über die Schafwolle. Und Schafwolle wurde ja auch früher schon auch danach im Boden eingearbeitet. Das wird auch zum guten Dünger umgewandelt. Also Schafwolle höre ich öfter, funktioniert sehr gut, als auch Kupfer, ne? Wenn man Kupfer auslegt, aber Kupfer ist ja heutzutage auch so ein Rohstoff, der ziemlich teuer geworden ist. Also da ist dann Schafwolle sicherlich günstiger. Ich persönlich nehme auch gerne ein Stück Dachrinne, weil die Dachrinne hat ja oben diesen Bogen. Und da kommt die Nacktschnecke auch nicht rum. Die fällt dann einfach ab. Und das ist auch ein sehr schöner Schutz, um die Schnecke fernzuhalten. Was auch sehr effektiv ist, also ich persönlich bin auch ein Freund der effektiven Mikroorganismen. Und wenn man damit gießt, damit wehrt man sicherlich also man wird keine Schnecke damit töten, will man ja auch nicht, weil Schnecken sind ja eigentlich auch wichtig für den Garten, für die Humusbildung. Aber wenn man die effektiven Mikroorganismen gießt, dann gibt das so ein, ich sag mal, ein sauberes Bild und dieses saubere Bild des Gartens, also es riecht nicht modrig, Und dadurch fühlt sich die Schnecke nicht besonders angezogen und möchte ihre Eier dort nicht ablegen, weil sie möchte eigentlich lieber da, wo es fault und wo Verwesung, und da legt die Schnecke ihre Eier ab und wird sich stark vervielfältigen. Und wenn das aber nicht riecht und wenn das alles so clean ist, sage ich mal, dann zieht die Schnecke einfach weiter. Und von daher, das sind so gute Möglichkeiten. Also das eine wehrt die Schnecken ab und die Schnecke zieht weiter. Oder man baut halt einen Zaun. Und wie gesagt, die Schafwolle ist da auch, das funktioniert auch sehr gut.
Das sind viele
Ja.
Tipps, aber mir ist das gerade mit der Dachrinne ein bisschen zu kurz gekommen oder zu schnell gewesen. Also
Die
ich
Dach,
kaufe eine Dachrinne und dann, was mache ich damit? Das ist ein langes Ding.
die buddel ich halb ein, so groß wie mein Beet ist, also damit quasi, das nehme ich als Beeteinfassung. Und da ist ja oben dieser kleine Falz dran. Und über diesen Falz, wenn die Schnecke hochkriecht, fällt sie immer wieder ab. Die kommt da einfach nicht rüber. Sie kann sich nicht so krumm machen, dass sie diesen Bogen schafft. Und wenn sie nicht schon drin ist, sage ich mal, kommt sie auch nicht rein.
Ja, gut. Ja. Ja, wenn die Pflanzen aber wachsen, wenn sie jetzt größer werden, dann können die quasi sich ja über die Pflanzen drüber hangeln und dann sind sie auch im Beet dann. Also bei kleinen Pflanzen mag das gut sein, ja, aber wenn die große größer werden, dann ist es recht schwierig mit einer kleinen Dachrinne die Schnecken davon abzuhalten, wenn sie eine Brücke haben quasi, ja.
Herr Rasch.
Ja. Ja, gut. Ne? Also Brücken, das ist sicherlich überall so. Das ist, da muss man dann vielleicht auch mal absammeln oder diese eigentlich, aber wenn man das Beet einfasst, das funktioniert, also bei mir funktioniert es eigentlich ganz gut. Aber klar, mit diesen Brücken ist es so, das ist ja genau wie mit den anderen Sachen auch. Man macht einen Leimwickel an den Baum ran und am Pfahl daneben kriechen sie hoch. Also ganz geschützt ist man nie. Oder man muss halt sehr gut aufpassen.
Herr Lenk, haben Sie denn außer Schnecken noch andere Tiere, die Sie nicht so mögen im Garten und denen Sie an den Kragen wollen?
Andere Tiere, nein. Also andere Tiere sind bei uns herzlich willkommen.
Ich frage das deshalb, weil Frau Winnemuth in ihrem wunderbaren Buch Bin im Garten geschrieben hat, Maulwürfe sind des Gärtners zweitgrößter Schrecken gleich nach der spanischen Wegschnecke. Frau Winnemuth, wie sind Sie mit den Maulwürfen umgegangen? Wie haben Sie sich mit denen geeinigt?
Ach, inzwischen mag ich die ganz gerne. Maulwürfe sind ja auch sehr nützlich und fressen alle möglichen Schädlinge weg unterirdisch. Wir haben uns so geeinigt. Im Winter gehört der Garten ihm und im Sommer mir. Maulwürfe verziehen sich meiner Erfahrung nach, wenn es anfängt, rummelig zu werden über ihn. Also Rasenmähersaison, dann sehe ich ihn nicht mehr. Und danach kommt er dann wieder und gräbt alles lustig um. Aber ich finde es ja auch okay. Maulwurfserde ist ja das Schönste, was man kriegen kann für Kübel zum Beispiel. Also die Hügel, die wandern bei mir immer direkt in den Kübel und ich danke dem Maulwurf für die gute Vorarbeit.
Und wie haben Sie sich mit der spanischen Wegschnecke dann vertragen?
Ich habe mich überhaupt, wie kann man sich mit der vertragen, mit dem Biest, ne? Also ich nutze auch so Schneckenkrägen, die ich um besonders beliebte Pflanzen wie Dahlien und Phlox und sowas rumlege, wenn sie noch jung sind. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Das ist so, im Prinzip das sowas Ähnliches wie die Dachrinne. Also die können da einfach nicht drüber kriechen. Aber dann jeweils für einzelne Pflanzen. Und ansonsten halte ich mich an den weisen alten Spruch von Karl Förster, dem legendären Gärtner, der auch gefragt, was man gegen Nacktschnecken tun könne, sagte: Schimpfen.
Nützt das was, Herr Rasch, wenn man bei den Maulwürfen ein bisschen streng ist und ein bisschen schimpft? Oder was wäre Ihr Tipp für Maulwürfe?
Also ich habe, ja, also wie gesagt, eine schöne Gartenparty feiern und oder Kinder zum Fußballspielen einladen, das mag der Maulwurf gar nicht. Ich hatte auch schon mal einen Gartentipp, dann haben wir aus Spaß, muss ich dazu sagen, dann haben wir so einen Lautsprecher am Boden eingesetzt, der die dann ständig beschallt. Aber ich bin eigentlich tendenziell auch mehr ein Freund des Maulwurfs. Also mich stört das sowieso alles nicht, aber lass ihn doch da das eine Loch buddeln. Ich meine, ich habe jetzt auch schon von Leuten dann die Gärten gesehen oder die Rasenflächen. Das ist dann wirklich ein richtiges Gebirge. Da kann man schon mal dran verzweifeln. Aber ich muss wirklich sagen, ich hab ein paar hier bei mir rumlaufen, aber bin eigentlich auch ganz froh, dass ich sie habe.
Herr Lenk, vielen Dank für Ihren Anruf aus Thüringen.
Ja, danke auch,
Viel
dass ich
Spaß.
dran gekommen bin.
Viel Spaß weiterhin mit dem Garten und Gruß an die Schnecken. Wir wissen ja jetzt, Dachrinne und Kupfer und Schafwolle helfen. Dankeschön. Und wir gehen zu Themas Niemeyer nach Taken bei Rothenburg. Guten Morgen, Herr Niemeyer.
Schönen guten Morgen.
Grüß Sie.
Ja, schöne und interessante Sendung, die Sie da in der Gänge haben.
Dankeschön.
Ich spreche das ein bisschen aus dem Herzen, bin selbst ein Gärtner und Ja, mein Anliegen ist vielleicht ein bisschen ab vom Mainstream. Ich finde, dass die Rasenmanie, die bei uns ja schon seit langen Jahren in der Gänge ist, ja, weder ökologisch sinnvoll noch schön anzugucken ist. Also ich bin so dafür, dass man die Strecken, die man im Garten laufen will, als Rasen kurz hält, und die Strecken, die man als Kinderspielplatz oder Fußballwiese oder so haben will, natürlich auch. Aber alles andere bin ich eigentlich gegen Rasen. Finde ich eine schöne Blumenwiese oder eine gut geplante Staudenpflanze oder so weiter, finde ich viel besser.
Das heißt genau.
Herr Niemeyer, heiraten Sie mich bitte.
Sie haben noch kein Bild von mir gesehen.
Das ist egal, ich heirate jeden, der gegen Rasen ist, so wie ich. Also ich finde Rasen eine der sinnlosesten Pflanzen, die man sich nur vorstellen kann. Langweilig, unglaublich arbeitsintensiv, muss bepütert werden, muss gedüngt werden, muss gesprengt werden, muss gemäht werden.
Und muss Kanten abgestochen werden. Das alles nur, damit es grün angestrichen aussieht, finde ich
ganz
völlig
überflüssig. Bravo.
Herr Rasch, sprechen Sie eine Lanze für den Rasen, bitte, damit wir uns hier nicht alle so einig sind.
Ja, also ich finde ja, der Rasen ist ja das deutsche Thema Nummer eins. Ja. Also wenn wir Sendungen machen oder wenn wir irgendwas drehen, also wir müssen immer, über den Rasen muss immer berichtet werden, und da haben wir eigentlich auch immer die meisten Fragen, weil die meisten haben auch, ja, der Rasen ist halt auch nicht ganz einfach, haben auch viele Probleme damit. Und ich persönlich habe hier auch so eine Wiese und finde das auch sehr schön. Ich bin da auch nicht so derjenige, der das sehr pflegt. Und aber ich habe dieses Umdenken hat auf jeden Fall stattgefunden. Und ich möchte jetzt eigentlich auch, ich möchte jetzt die Leute, die jetzt alle Rasen haben, jetzt auch nicht da
dissen.
Sind jetzt keine, nein, das sind alles keine schrecklichen Menschen. Also man muss auch, ich finde, so ein, wenn ich jetzt zu Freunden komme und dieser Rasen ist gepflegt, ich meine, das sieht auch nicht schlecht aus. Ich persönlich möchte es nicht haben, das ist eine Einstellungssache. Und aber der Trend, zum Glück, muss man ja wirklich sagen, der Trend geht ja weg davon. Also ganz viele Leute sind entspannter geworden und lassen auch mal ein Gänseblümchen zu und finden das mittlerweile auch ganz toll. Und gerade wir, so die jetzt auch in den Medien unterwegs sind, wir versuchen ja auch den Leuten das gut darzustellen, dass es relativ einfach ist. Also wir haben jetzt hier diese Aktion immer gemacht, mäht nicht so viel. Wir haben jetzt ja am besten im Mai gar nicht mähen. Haben jetzt auch nicht viele mitgemacht, also wenn man sich umguckt, aber das bringt schon mal richtig viel Blütenpracht, wenn man jetzt wenig mäht. Und wir haben den Leuten das auch so gesagt, legt, und wenn ihr einfach sagt, legt ein Stück Pappe jetzt im Herbst aus und Steine raufen, wenn ihr da im Frühjahr ist, dann der Rasen weg. Und wenn ihr dann da eure Blütensaat reinmacht, als Rondell oder als Viereck oder irgendwas, dann habt ihr wenigstens eine kleine Blütenwiese und leistet einen kleinen Beitrag für unsere Insekten. Und das habe ich jetzt wirklich viel gesehen, dass die dann einfach sagen, ja okay, ich kann ja von meinem Rasen mal eine kleine Ecke abzweigen und mache hier ein kleines Rondell oder mehrere kleine Rondells oder auch von mir aus was Eckiges und sehen da ihre Blütenwiesen aus. Und ich finde, das bringt schon ein bisschen Vielfalt. Also klar, manche möchten gerne einen gepflegten Rasen haben, aber man muss ja nicht alles Rasen sein. Man kann ja wenigstens ein bisschen was tun und wenigstens eine Ecke abzweigen oder auch einfach sagen, ich mähe mal hier eine ganze Ecke lang, ich mähe da gar nicht. Und die Vielfalt kommt schon von ganz alleine.
Also so wie Herr Niemeyer würden Sie es eigentlich machen. Ich habe noch eine Frage. Ich erinnere mich an diese, wie wir alle uns natürlich erinnern, an diese unglaublich heißen Sommer, wo viele Rasen überhaupt keinen Rasen mehr waren, sondern Kokosmatten. Das war ja alles verbrannt. Was macht man mit so einem Rasen, Herr Rasch?
Umgraben und einsäen mit Blüten.
Ja, oder ich wundere mich auch immer. Also ich habe so eine automatische Bewässerung hier. Ich drücke nur auf den Knopf und dann wird bei mir alles besprengt. Wir haben zum Glück einen Brunnen, muss man dazu sagen. Und ich möchte mich auch nicht so sehr zügeln von meinem Garten. Also ich habe ja auch noch andere Hobbys. Und deswegen läuft das alles gut automatisch. Aber wenn man dann zum Beispiel auch mal im Urlaub ist und dann kommt nach 3 Wochen wieder und sagt, oh Gott, also hier hat ja nun gar keiner gegossen. Ist aber auch kein Problem, finde ich. Das wird alles. Mein Rasen, wenn der im Sommer einmal komplett braun ist, also wenn ich jetzt rausgucke, sieht top aus. Also und ich sehe nicht nach. Also das macht die Natur alles von allein. Sicherlich ist er ein bisschen buschiger. Also wenn man jetzt einen feinen Rasen hat, nachsehen, weil die feinen Sorten dann eher hin sind. Aber die robusten Rasensorten, das setzt sich nachher durch. Ne? Von der Art her ist es sicherlich so ein Thema wie Sport und Spiel, würde ich sagen. Also ein englischer Rasen ist es nicht, aber ich würde da, also wie gesagt, wenn man wirklich kahle Stellen hat, würde ich ein bisschen nachsehen, aber ansonsten braucht man, glaube ich, gar nichts machen.
Ja. Herr Niemeyer, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Freue mich jetzt schon darauf, dass Peter Rasch und ich zu Ihrer Hochzeit mit Maike Winnemuth kommen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Machen wir eine Gartenparty draus.
0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema heute: Sehnsuchtsort Garten. Als im Mai die Sonne rauskam, da war in der Gärtnerei von Peter Rasch in Plathe bei Mecklenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern so viel los, dass er keine Zeit für uns gehabt hätte. Aber heute kann er und ist zusammen mit Maike Winnemuth, der Autorin des Buches Bin im Garten, zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur, weil wir über die Sehnsucht nach Grün reden. Frau Winnemuth, woher kommt diese Sehnsucht?
Eine gute Frage. Ich stelle es mir ja auch. Also ich glaube, diese Sehnsucht ist vielen abtrainiert worden beim Leben in der Stadt. Das ist so, es scheint so ein fernes Gebiet zu sein, die Natur. Aber viele haben es, glaube ich, gerade in der Pandemie wieder entdeckt. Also ich höre von ganz vielen Leuten, die Lust auf Gärtnern haben und auch nur auf ihrem Balkon so ein Tomatenpflänzchen ziehen oder auf einmal ausgedehnte Waldspaziergänge machen, weil das ist so ein Bereich, den wir nicht kontrollieren können, der aber immer da ist und für uns da ist. Und das ist ja auch, ich glaube, jeder Gärtner kann das bestätigen, dass es jedes Jahr wieder wie ein kleines Wunder ist, wenn die Natur loslegt. Ne? Man denkt, boah, es geht los, ist ja irre und ich habe eigentlich nicht viel dafür getan. Ich darf einfach nur in dieser Welt leben, in dieser Welt der Natur. Und ich glaube, dass die Ehrfurcht und die Liebe wieder wächst gerade. Je mehr wir uns digitalisieren und je mehr wir vor kleinen metallenen Kästchen sitzen, desto größer wird die Sehnsucht nach dem wahren Leben, was da draußen ist.
Gabriele Meyer ruft uns an aus Gelsenkirchen. Guten Morgen, Frau Meyer.
Ja, guten Morgen.
Wie ist das bei Ihnen mit der Sehnsucht nach Grün? Woher kommt die bei Ihnen?
Das kann ich gar nicht sagen. Gut, ich wohne im Ruhrgebiet. Da hatten wir zu meiner Zeit früher nicht so sehr viel Grün. Mittlerweile hat sich das ja hier total geändert. Und wir leben geradezu im grünen Rausch, haben viele Wälder und Parks und auch viele Gärten. Und ich selber habe auch ein kleines Häuschen hier mit so einem typischen Ruhrgebietsgarten. Der ist ganz gut in Schuss. Ich habe jetzt aber demnächst ein ganz anderes Thema vor der Brust. Ich konnte mir ein kleines Wochenendhäuschen erwerben in der Nähe von einem Baggersee. Und da habe ich das Problem, dass da eigentlich nur Sandboden ist. Und jetzt frage ich mich, wie ich da auch ein bisschen Grün hinkriege.
Peter Rasch, Sandboden. Eine Frage für den Profi.
Das ist ja bei uns ähnlich so. Also unsere Humusschicht, die wir hier haben, sind auch so 20 Zentimeter und danach haben wir wirklich nur Sand. Also ich habe festgestellt, man muss erstmal so sich darauf einschießen, welche Kulturen wachsen dann eigentlich bei mir. Und diese Kulturen, also ich habe zum Beispiel sehr gute Erfahrungen bei unserem Sandboden jetzt gemacht, also die Kartoffel und die Möhre, als auch Porree und Sellerie und auch die Erdbeere wachsen bei mir sehr gut. Viele andere Sachen wachsen nicht und die baue ich einfach auch nicht mehr an. Also man muss sich seinen Garten halt so hinfummeln, das anbauen, was auch auf Sandboden funktioniert. Und ich wie gesagt, ich habe auch ein paar Rosen, aber mit den Rosen, das funktioniert bei mir zum Beispiel nicht so, lasse ich einfach weg. Brauche ich mich auch nicht mit rumquälen und mit rummühlen, habe ich eben meistens auch Krankheiten und wenn die Pflanzen nicht stark genug sind und kräftig genug, dann habe ich auch Schädlinge und da muss ich halt mich einfach von ein, zwei Kulturen trennen und muss das anbauen, was funktioniert. Zum Beispiel auch blütenmäßig Dahlia bei mir ist ein Traum, wächst auch auf Sandboden. Und dann, um da jetzt eine gewisse Humusschicht aufzubauen, wenn ich am Rumgärtnern bin, dann muss ich halt versuchen, so dieses Permagärtnern zu machen. Ich darf also nichts aus meinem Garten rausbringen. Ich muss versuchen, alles, was ich anbaue oder was abfällt, immer wieder in meinen Garten einbringen. Und damit kann ich meine Humusschicht vielleicht ein bisschen vergrößern und mit eigenen Mitteln, weil ich habe jetzt festgestellt in den letzten Jahren, also wir haben hier bei uns im Ort so eine Container, was die Leute alle aus ihrem Garten rausschleppen, ist unglaublich. Und das ist alles eigentlich wertvolle Bioenergie und die muss ich einfach im Garten lassen. Und
was denn zum Beispiel, was schleppen die denn raus?
Ja, na, alles, was die abschneiden zum Beispiel, auch Gehölze und wenn sie ihre Hecken zurückschneiden, das wird alles immer irgendwie in diese großen Tonnen reingefeuert und aus dem Garten geschaffen. Das ist aber eigentlich alles Energie, die ich in meinem Garten lassen muss. Und wenn das auch große Sachen sind, wenn ich jetzt Bäume ausschneide und Äste, wir haben jetzt auch gute Erfahrungen gemacht, das alles auch wirklich einzugraben und so die Hügelbeete zu bauen, Und nach 2 Jahren ist dieser Hügel auch weg und ich habe eine Humusschicht aufgebaut und das wächst wirklich besonders gut, auch wenn es erstmal lustig aussieht. Leute sagen, Mensch, was hast du denn da in deinem Garten? Du hast Spargelbeete. Nee, ich sage, das ist kein Spargel, das sind Hügelbeete. Und alles, was irgendwie abfällt, wird eingebuddelt und Erde oben rauf und nach 2 Jahren ist es weg und meine Humusschicht ist wieder ein bisschen stärker geworden. Also das ist ein guter Beitrag, um Kompostieren ist auch klar, mein Kompost immer wieder einbringen, also ist quasi wie Kompostieren, nur ein bisschen einfacher.
Frau Meier, hat Ihnen
das hört sich gut an mit den Hügelbeeten, das finde ich toll und Permagärtnern finde ich auch gut. Ich habe mir nur gedacht, so ein Regenwurm, der will doch bestimmt mit Sand nichts zu tun haben. Wie kriege ich denn zum Beispiel diese Nutztiere, die ich hier in meinem Gelsenkirchner Garten habe, wie kriege ich die denn da in den Sandboden rein?
Herr Rasch.
Ja, am besten mitnehmen. Ne? Ich habe aus Sachsen mal eine Weinbergschnecke mitgenommen. Also jetzt, ich könnte mittlerweile eine Zucht, also ich habe glaube ich eine Zucht hier. Also ich habe so viele Weinbergschnecken, die waren früher nie hier. Also man kann bestimmt auch die Regenwürmer mitnehmen. Man kann die übrigens auch sehr gut weiter vermehren. Ich habe mal eine Regenwurmkiste gebaut und das funktioniert auch sehr gut. Also man kann sich auch seine eigenen Nützlinge auch ranholen, ne? Anziehen.
Die kriechen auch durch den Sand.
Ja, also ich habe hier auch Regenwürmer. Also ich habe reichlich Regenwürmer. Ich habe auch wirklich einen tollen Sandboden. Also ganz tollen. Aber man kriegt das hin. Wie gesagt, man muss die Kulturen anpassen an seine Möglichkeiten, die man hat. Und dann muss man halt das machen, was funktioniert. Und dann damit kommt man aber auch gut klar.
Eine letzte Frage noch, die bestimmt nicht nur Sandböden betrifft. Wie werde ich denn die Brombeersträucher los, die da jetzt wild gewachsen sind? Die möchte ich ja nicht gerne ins Hügelbeet untergraben, weil die vermehren sich ja dann auch sofort wieder.
Ja, aber wenn man muss dann manche Sachen auch einfach nur mal kurz in der Sonne liegen lassen, sage ich mal, und dann eingraben, dann sind die platt. Und ich meine, immer ein kräftiger Rückschnitt hilft eigentlich immer, um irgendwas auszumerzen, was man nicht haben möchte. Also auf Dauer, selbst der Giersch, meine Frau sagt immer, Peter, was du da machst, das macht keinen Sinn, die ganzen Blätter abzurupfen. Ich sage, das macht Sinn. Also ich finde persönlich, dass ich da einen kleinen Erfolg immer verzeichnen kann. Also ich habe das Gefühl, es wird immer weniger mit dem Giersch, aber meine Frau meint nicht. Aber wie gesagt, also ich würde sagen, wenn man das immer wieder zurückschneidet oder wenn man es ausklebt, einfach 2 Tage in der Sonne liegen lassen und dann ins Hügelbeet, dann wächst da auch nichts weiter.
Ah ja, super, tolle Tipps. Da bedanke ich mich herzlich und gebe noch auch einen Tipp für die Rasenliebhaber. Ich habe gerade die Süddeutsche Zeitung aufgemacht und da gibt es einen Artikel, ich mähe, also bin ich. Der ist nicht speziell gegen Rasenflächen, aber er beschreibt sehr schön den Kampf mit den Mährobotern und anderen
Ungetümen,
Geräten, die man da zur Bearbeitung benutzen muss.
Frau Meier, ganz herzlichen Dank für den Anruf, für die Fragen und für die Tipps aus Gelsenkirchen.
Ich habe zu danken. Tschüss. Tschüss und alles Gute.
Danke Ihnen auch. Und Peter Rasch, Sie haben eine schöne Brücke geschlagen, weil Sie vom Giersch erzählt haben. Kann ich wieder mal auf das Buch von Maike Winnemuth kommen, denn Maike hat über das Unkraut geschrieben, wenn es Unkraut ist, das an der Weltherrschaft arbeitet, wie der Giersch, dann kann ich einen heiligen Zorn entwickeln. Frau Winnemuth, wie bekommt der Giersch Ihren heiligen Zorn zu spüren?
Ja, ich mache es genauso wie Peter Rasch, also auch mit dieser sinnlosen Methode nach und nach und nach ihn zu schwächen, indem man einfach alles rausreißt, was einem da so entgegenwächst. Das scheint mir auch die einzige Methode zu sein. Ich wüsste keine bessere. Giersch müsste man ja wirklich ganz figelinsch ausgraben und jedes einzelne Wurzelstückchen und so erwischen. Das passiert nicht. Mhm. Also muss man ihn langsam sozusagen schwächer werden lassen, indem man ihn beharrlich bekämpft. Was Besseres ist mir zumindest noch nicht eingefallen.
Oder was Gegenpflanzen, was auch vom Wuchs her ziemlich stark ist. Also ich finde ja persönlich Frauenmantel oder das Geranium, vor allem das Geranium, ist, wenn man einen starken Gegner dagegen setzt, das schwächt auch schon. Ne?
Also das ist wahr. Also Geranium ist auch super. Ich habe 5 verschiedene Storchenschnabelarten. Die sind alle Monster und sie sind schöne Monster und die machen tatsächlich auch so sogenanntes Beikraut, man darf es ja gar nicht mehr Unkraut nennen, glaube ich, platt. Das ist ein super Gegenmittel, das stimmt.
Als Frau Meier uns gerade vom Sandboden erzählt hat, habe ich überlegt, es gibt bestimmt auch darüber Fachbücher, welcher Boden wie bearbeitet werden muss. Und ich vermute auch mal, Frau Winnemuth, dass Sie viel gelesen haben, als Sie angefangen haben, sich mit Gärtnern zu beschäftigen. Also haben Sie erstmal einen Stapel Bücher gekauft und sich eingelesen?
Ja. Das ist ja das Schönste, endlich mal eine andere Ausrede, Bücher zu kaufen als die übliche Riesenstapelbücher. Aber ich habe auch irre viel aus YouTube-Videos gelernt. Also es gibt ja viele tolle Gärtner, die es gut wissen und die es einem dann vormachen auf YouTube, wie es geht. Also so Kartoffeln legen, Tomaten ausgeizen, Apfelbaum beschneiden und so. Ich selber lese zwar gerne, aber gucke Leuten noch lieber dabei zu, die wissen, wie es geht. Da lernt man eine Menge. Und ansonsten in der Tat, das ist eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, drehten sich auch um das Thema Bodenbeschaffenheit. Denn wie Peter Rasch schon richtig sagte, man kann nicht gegen den Boden anarbeiten, den man hat. Es macht keinen Sinn, trockenheitsliebende Pflanzen in so einen Matsch-Lehmboden, wie ich ihn habe, reinzusetzen. Die verabschieden sich nach kurzer Zeit. Insofern habe ich als erstes erstmal, wie lerne ich, was ich für einen Boden habe? Es gibt so eine Bodenprobe, also kann man aus dem Boden eine Wurst formen, rollen? Ja, kann ich. Kann ich sie ganz dünn machen? Ja, kann ich auch. Kann ich einen Ring daraus formen? Ja, kann ich auch. Und dann war die letzte Anweisung, bitte beißen Sie in die Erdprobe.
Nein.
Wenn es zwischen den Zähnen knirscht, dann haben Sie lehmigen Ton, ansonsten haben Sie reinen Ton. Und ich habe natürlich reingebissen und hinterher einen Whisky getrunken, der sehr schön mit seiner Torfnote zu diesem Boden passte, fand ich.
Weitere Tipps von Maike Winnemuth, die für den Briten Monty schwärmt, aber Unkraut weniger mag. Frau Winnemuth, wer ist Monty?
Monty Don, mein Sexobjekt des Gärtnens. Also Monty Don ist ungefähr das britische Äquivalent zu Peter Rasch. Peter hat ja auch diese super Sendung Rasch durch den Garten, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Und Monty Don macht dasselbe allerdings wöchentlich mit einer Sendung, die es seit 1968 gibt, allen Ernstes. Und die zur besten Sendezeit, nämlich am Freitagabend um 20 Uhr, in der BBC 2 läuft. Das sagt alles über die Liebe der Briten zum Gärtnern. Bei uns läuft Krimi und da läuft eine Stunde Gartentipps. Und die heißt Gardener's World. Ah. Man kann sie hier leider nicht empfangen, aber es gibt so ein paar gnädige Seelen, die dann immer am nächsten Tag das auf YouTube hochladen, die aktuelle Sendung. Da kann man das vom Vorabend meistens sehen. Lohnt sich. Ist sehr lustig, sehr informativ. Fast so informativ wie die von Peter Rasch.
Warum sind Sie dem verfallen, dem Monty?
Weil er ein cooler Kerl ist, weil er hübsche Locken hat und weil er vor allen Dingen so eine, wie soll ich sagen, fast pastorale Ausstrahlung hat. Ne? Da also in aller Gemütsruhe erklärt er, wie es geht, sagt aber auch, dass es ganz oft nicht geht, was ich toll finde, weil ich ganz, ganz klasse finde, wenn da nicht ein weiterer Erfolgsdruck aufgebaut wird. Ne? Also ich finde, Gärtnern muss was Entspannendes sein und bleiben. Es geht nicht darum, da eine zweite Arbeitsschicht einzulegen im Garten, damit der picobello ist, sondern es soll einem ja Freude bereiten. Und ich finde, dass der das ganz gut macht, dass er sagt, ja, meistens klappt es, manchmal aber auch nicht. Ja. Und das finde ich eine sehr gute Herangehensweise.
Sind Sie wegen Monty auch einer britischen Organisation beigetreten von Gartenfreunden?
Der Royal Horticultural Society. Nein, ich bin der nur beigetreten, weil ich sie erstens lustig finde. Die gibt es auch seit 1800 x was, ne? Also unglaublich lange schon. Und die versorgt einen auch mit Rat und Tat und jährlichen Samengaben, was ich auch sehr freundlich finde von denen.
Ah.
Und sie gibt Zugang zur größten Gartenschau der Welt, die gerade am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen ist, der Chelsea Flower Show. Das ist sozusagen die Champions League des Gärtnerns. Da werden Pokale ausgeschossen in London mit Showgärten, also eine große Sache.
Und da ist Lady Winnemuth dabei.
Ich war mal dabei, jetzt war ich dieses Jahr nicht dabei, aber es ist atemberaubend. Also es ist wirklich eine Show in jeder Hinsicht. Da werden Showgärten für Hunderttausende von Euro angelegt, nur für eine Woche. Und die kämpfen dann um Gold, Silber und Bronzemedaillen. Ja. Sehr lustig, sehr britisch.
Ich möchte da auch mal hin.
Ja, unbedingt, es lohnt sich. Es ist der pure, blanke Wahnsinn. Und nur die Briten kriegen das so würdevoll hin, diesen Wahnsinn durchzuziehen.
Aber es ist auch immer zu einer Zeit, für einen Gärtner ist es immer sehr, also ja. Für mich ist es immer zu einer sehr schwierigen Zeit. Da kann ich immer eigentlich gar nicht weg. Und man möchte das dann ja auch ein bisschen ausleben. Und für einen Tag, dann macht das ja auch keinen Sinn.
Ja, ja.
Aber das wäre für mich auch nochmal ein Highlight. Da muss ich auch nochmal eines. Man hört sehr viel Gutes davon.
Und toll.
Und Monty sendet wahrscheinlich auch von da. Sagt Monty was?
Sendet täglich von dort, ja, klar.
Sagt Monty was zum Giersch? Den hatten wir ja vorhin schon.
Ich glaube nicht. Also zumindest ist es mir nicht bekannt. Ich glaube, er sagt dasselbe wie wir alle. lebt damit und ansonsten iss ihn auf.
Man kann daraus Salat machen.
Ja, schmeckt so ein bisschen nach Karotte, die Blätter. Also junge Kirschblätter sind sehr, sehr lecker im Salat.
Susanne?
Ja, wenn sie näher älter sind, finde ich, muss man sie auch schon relativ klein schneiden. Dann sind sie sehr fest und zäh. Aber das junge Blatt, ja, das ist wirklich sehr lecker, muss ich auch sagen.
Susanne Burje ruft uns an aus Brühl bei Köln und möchte, glaube ich, auch was zum Giersch sagen. Schönen guten Morgen, Frau Burje.
Guten Morgen, mein Name ist Burje, macht aber nichts.
Aber Giersch stimmt.
Ja, Giersch stimmt. Ich muss sagen, ich finde Giersch bäh im Salat oder im Pesto oder was auch immer. Ich finde, das sind so Tipps aus diesen typischen Frauenzeitschriften, wie mache ich mich da noch nützlich und wie verwerte ich noch alles im Garten. Ich finde Giersch einfach bäh. Und bei uns ist der Giersch so dreist, der klopft schon an die Tür und sagt, ich möchte rein, weil er unseren Garten überwuchert. Und es ist wirklich ganz übel und ich befolge alle diese Tipps und bin aber eigentlich erfolglos damit. Bis auf eine Ausnahme. Es gibt noch eine Pflanze, die den Giersch sehr gut bekämpft. Und das ist die berühmte Elfenblume, die ja angeblich Goethes Lieblingsblume war. Blüht im Frühjahr auch sehr schön. Und da habe ich beobachtet, wenn man die setzt, auch ein bisschen schattig, dann hat der Giersch weniger Chancen.
Mhm. Herr Rasch, Elfenblume auch?
Elfenblume zieht wirklich sehr schön stark zu und hat auch so ein sehr starkes Wurzelgeflecht. Da kommt mir am Ende wirklich nichts anderes mehr durch. Ich persönlich mag sie auch und habe auch die Erfahrung gemacht, dass sie, wenn man sie im Frühjahr zurückschneidet, man jetzt große Flächen hat, man kann da wirklich mit einem Freischneider einfach abmähen, dann treibt die wirklich auch, muss man nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, also bei mir im Garten ist es so, wenn ich den im Frühjahr einmal komplett abmähe, dann wird er wirklich besonders schön und blüht auch ganz toll. Also, nee, und die Blattform, also Elfenblume ist natürlich, wer einen Bodendecker sucht, der ist mit der Elfenblume gut beraten. Hm. Nicht nur wegen Giersch, auch so optisch. Sieht toll aus.
Ich wusste nicht, dass man den zurückschneidet. Ich habe aber noch einen anderen Gedanken, den ich gerne mal in die Runde werfen würde. Wenn ich durch unseren Garten gehe, dann denke ich oft, der Garten ist wie wir, also wie mein Mann und ich. Wir sind eher ein bisschen chaotisch, sagen wir es mal so. Wir sind nicht so, bei uns muss der Rasen nicht auf 3 Millimeter gekürzt sein und es wuchert hier, es wuchert dort und es wächst auch irgendwas mal, wo wir sagen, oh, hä, wo kommt das denn jetzt her? Also Überraschungen. Und ich finde, die Gärten sind oft der Spiegel der menschlichen Psyche, der Seele, der Person. Finden Sie nicht, Frau Winnemuth?
Absolut, ja. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Also ich glaube, mein Garten ist mindestens so chaotisch wie Ihrer, wahrscheinlich noch chaotischer. Und es spiegelt meinen Kopf eins zu eins. Und aber ich finde gerade schön, dass man seine Persönlichkeit im Garten austoben kann. Also wer sehr strukturiert ist, baut sich da vielleicht ein kleines Versailles hin und darf das auch sehr gerne. Und andere Leute bauen sich da einen wilden Bauerngarten hin. Der kann ja auch strukturiert sein in Vierecke, aber innerhalb der Vierecke sehr wild. Also ich finde es so schön, dass der Garten alle Möglichkeiten lässt, sich auszudrücken. Also sich und die Persönlichkeit sozusagen in die Erde zu graben.
Aber wie, Frau Winnemuth, findet man seinen Stil heraus? Also Sie waren ja auch Anfängerin. Du hast ja gar keine Ahnung dann. Wenn man da so einen schönen Garten hat an der Ostsee, weiß man ja erstmal gar nicht, was man damit machen soll. Wie kriegt man raus, was einem gefällt und was nicht? Ist das Learning by Doing? Einfach mal alles ausprobieren oder wieder auf Bilder gucken? In Büchern?
Ja, also einerseits sind Bücher natürlich inspirierend oder Zeitschriften, dann findet man schon raus, was einem gefällt, ne, wo man drauf abfährt. Oder Gartenbesucher. Wir haben bei uns, ich weiß nicht, ob es bundesweit ist, aber hier in Schleswig-Holstein ist am nächsten Wochenende, es ist immer am 3. Juni-Wochenende, Tag des offenen Gartens, wo man dann, wo viele Leute ihre Gärten öffnen und mal durchschlendern kann. Und dann kommt man unweigerlich ins Gespräch mit den meistens stolzen Gartenbesitzern über dies, das und jenes, was funktioniert, was nicht und geht meistens mit Samen oder Ablegern oder so davon. Also das ist eine tolle Inspirationsmöglichkeit, einfach mal zu schauen, wie es die Nachbarn so machen.
Welche Fragen sind hilfreich, bevor ich einen Garten anlege?
Also wie vorhin schon besprochen, was für einen Boden habe ich, finde ich die wichtigste Frage. Wie viel Sonne habe ich dort? Also wie sind die Lichtverhältnisse? Es macht auch wenig Sinn, eine sonnenliebende Pflanze in den Schatten zu setzen. Das muss man sich ganz gut angucken und zwar im Verlauf eines Jahres, denn der Sonnenstand ändert sich ganz schön. Das glaubt man eigentlich gar nicht. Und dann, ja, was gefällt einem, was funktioniert höchstwahrscheinlich in diesem Boden unter diesen Lichtverhältnissen und dann beginnt lustiges Experimentieren.
Vielleicht auch die Frage, was möchte ich von meinem Garten?
Ja klar, möchte ich viel Arbeit reinstecken? Möchte ich das essen? Möchte ich nur gucken? Möchte ich... Ich habe wahnsinnig viel Staunen, weil ich prinzipiell ein sehr fauler Mensch bin und habe außerdem sehr gerne, dass der Garten sich selbst macht, im Sinne von, da samt sich etliches aus und wandert lustig durch den Garten, Akelei, Fingerhut, patagonisches Eisenkraut, also dadurch sieht der Garten auch jedes Jahr wieder anders aus, weil die entscheiden schon selber, wo sie wachsen wollen und ich habe relativ wenig Arbeit damit.
Frau Bourrier, wie viel Arbeit haben Sie und Ihr Mann mit Ihrem Garten?
Doch, reichlich. Inzwischen ziehe ich mich manchmal ein bisschen zurück und beobachte meinen Mann beim Arbeiten. Aber manchmal packt es mich und dann muss ich raus und muss die Erde riechen und muss dreckige Finger haben. Und das ist für mich das Schönste überhaupt. Ich wollte aber noch was zu Frau Winnemuth sagen. Frau Winnemuth, ich habe natürlich auch Ihr Buch gelesen. Und ich habe selten mit jemandem so gelitten und gelacht und geweint bei ihren Experimenten und bei ihren Versuchen und ihren Erfolgen und ihren Niederlagen. Also ich fand das ganz toll. Vielen Dank dafür.
Das freut mich. Dankeschön, freut mich sehr. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur über die Lust am Gärtnern mit der Autorin Maike Winnemuth und mit dem Profigärtner Peter Rasch und mit Birgit Klengel aus Hamburg. Guten Morgen, Frau Klengel.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe jetzt überlegt, wie soll ich mein Problem schildern und darf aber vorher irgendwie, vielleicht muss ich auch noch sagen, also ich habe schon auch Lust am Gärtnern, auch wenn ich nur einen Balkon und eine Dachterrasse habe und hier wächst auch alles so gut es geht. Und leider, aber bei meinen zwei Rosen auf unserer Dachterrasse, ich wohne in einem Wohnprojekt, da hat sich so eine, ich glaube, das ist eine Rosenblattwespe eingeschlichen. Und es ist nicht nur eine. Und die Rosen, die blühen wunderbar, aber die Blätter, die sind alle völlig durchlöchert. Mhm. Und ich habe so Sorge, dass die auch den Winter überstehen irgendwie und dass die jedes Jahr mehr werden. Weil ich glaube, letztes Jahr hatten wir die auch schon.
Ah ja, Peter Rasch, eine Rosenblattwespe, was ist, müssen wir das erstmal erklären für alle, die jetzt mit der Rosenblattwespe nicht so vertraut sind.
Naja, es gibt ja viele, viele, gerade die Rose ist eine Pflanze, die mögen viele. Und also nicht nur wir, sondern auch die Schädlinge. Ja. Und mittlerweile ist es auch so, dass Rosen gerne im Kübel gehalten werden. Und aber eine Rose ist natürlich auch mal schwierig, weil eine Rose ist auch ein. Natürlich ein Starkzehrer, möchte auch mehr viel, braucht wirklich auch viel Pflege und muss dann auch alle paar Jahre auch mal einen Erdwechsel haben. Und natürlich funktioniert das. Aber eine Rose, ich persönlich, steht ja auch im Beet besser, also im Zwiebel geht es auch. Aber ich habe bei mir auch, wir haben ja auch immer, wir machen ja so ein paar Sendungen und haben dann auch Rosen im Kübel gehalten. Ja. Ich finde, so nach ein paar Jahren wächst sie, finde ich, auch rückwärts. Und wenn eine Pflanze nicht gut versorgt ist oder nicht kräftig genug ist, dann ist sie natürlich auch anfällig, gerade gegen Schädlinge. Und ich würde auch vielleicht erstmal unten im Boden erstmal anfangen, auch mal einen Bodenwechsel machen, mal frischen Boden reinbringen, dass sie, wenn die Pflanze richtig gut und kräftig aussieht, ist sie, wie gesagt, ist sie auch gut gewappnet gegen Schädlinge. Und bei diesen Rosenwespen gibt es ja verschiedene Sorten. 3-4 verschiedene. Und ich bin auch überhaupt kein Freund von Pflanzenschutz. Also ich selber mache eigentlich überhaupt keinen, also nur Pflanzen, also ich spritze gar nicht. Und ich versuche nur biologisches, selbst produzierte Mittel, also Brennnessel, Jauche und Co. Geht übrigens auch sehr gut als Dünger, also oben rauf als auch unten rein. Und aber bei Ihrer Sache kann man, wenn Sie jetzt sowieso bloß zwei Rosen haben, dann würde ich versuchen, wenn Sie die im Auge haben auf der Terrasse, dann regelmäßig davor oder frühzeitig, wenn ich den Befall sehe, die Blätter absammeln. Oder man sagt auch mit einem kräftigen Gartenschlauch, ich weiß nicht, ob das auf der Terrasse bei Ihnen geht, auch regelmäßig absprühen. Man sollte das in den Morgenstunden machen, weil die Rose möchte ja eigentlich, also nicht abends, die Rose möchte ja mit einem trockenen Blatt in die Nacht gehen. Aber dass man sie damit quasi vertreibt. Ansonsten hilft es eigentlich dann nur absammeln. Und möglichst, wie gesagt, unten das Laub und immer eine schöne, saubere Kulturführung. Also immer, wenn viel runterfällt, immer alles absammeln und möglichst das vielleicht nicht unbedingt auf den Kompost hauen, sondern das kann man wirklich dann in Ruhe auch in die Biotonne werfen. Das heißt, ja, dass man das nicht in den Kreislauf wieder mit einbringt.
Ja, das ist klar. Ja, also das haben wir alles gemacht. Also die hat einen tollen Boden, die wird auch gut gedüngt. Die Blätter, die fallen nicht ab, sondern die sind immer noch an der Pflanze dran und sind einfach durchlöchert. Und vielleicht ist das mit dem Abspritzen nochmal eine gute Idee. Das wusste ich auch gar nicht, dass man das lieber morgens machen soll. Das finde ich nochmal eine tolle Idee. Weil wir haben das mit Nützlingen versucht. Also ich habe da irgendwie irgendwelche Schlupfwespen irgendwie auch versucht anzusiedeln. Da das aber oben auf dem Dach ist, habe ich das Gefühl, die suchen ganz schnell das Weite wieder.
Ja, weil ich glaube, da ist manchmal auch nicht genug Nahrung da. Wenn man jetzt ein großes Rosenbeet hat, sage ich mal, dann finden die auch genug zu fressen. Aber die sind dann schnell hungrig und finden nichts und sind dann auch schnell wieder weg.
Ja.
Meistens funktioniert das gut, auch im Gewächshaus funktioniert das richtig gut, wenn die nicht gleich absausen können und wenn man natürlich viel zu futtern hat. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, zwei Rosen hat, dann... Es ist auch mit Nützlingen auch manchmal auch schwierig. Ne?
Frau Klengel, dann ist wahrscheinlich der beste Tipp wirklich erstmal abspritzen. Und dann
und absammeln. Gucken, ne?
Absammeln.
Man kann auch für stark befallene Blätter auch absammeln. Also.
Ich danke Ihnen für den Anruf aus Hamburg. Danke. Wir haben Teda Wolfering per Mail bei uns. Ihr Problem ist das Reh. Sie fragt, Herr Rasch, wie kann ich Rehe von meinem schmackhaften Grün abhalten? Elektrozaun, fragt sie.
Also ich habe mein Grundstück hier auch sehr schön eingezäunt und die Rehe stehen davor und bewundern meine Violen oder Stiefmütterchenkulturen, weil das sind ja wirklich Feinschmecker. Und da, wenn ich dann hier das Fernglas gucke, also wir haben so ein Grundstück, so ungefähr 3 Hektar, dann sehe ich, wie die Rehe am Zaun stehen und ihnen läuft das Wasser aus dem Mund. Aber also mein Zaun ist ungefähr 2 Meter hoch ist er nicht. Das ist 1,80, würde ich sagen. Also ich kann gut rüber gucken. Der hält also sehr gut fern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ein Elektrozaun, ob das sogar zulässig ist. Also wenn man jetzt einen ganz normalen, ich habe so einen Wildzaun bei mir gebaut, der ist unten etwas engmaschiger und oben sehr weitmaschig. Also der ist auch optisch nicht so sehr präsent, möchte ich mal sagen. Also er fällt eigentlich gar nicht groß auf. Ich habe eigentlich keine Probleme. Also es hat sich einmal bei mir ein Reh verfangen, hier hätte ich fast gesagt, verlaufen auf dem Hof. Aber das haben wir dann vorsichtig rausgetrieben. Aber eigentlich habe ich damit keine Probleme. Also normaler Zaun müsste es eigentlich machen.
Frau Wenemuth, ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass auch Sie zunächst mal einen Zaun gebaut haben, als Sie diesen Garten bekamen. Und zwar?
Ja, aber nicht um die Rehe draußen zu halten, sondern um meinen Hund drinnen zu halten. Mein Hund geht gerne spazieren und latscht dann immer gerne durch geöffnete Terrassentüren und guckt, ob es da was zu essen gibt. Und das findet nicht jeder witzig, wenn ein verhungert aussehender Foxterrier auf einmal hinter einem in der Küche sitzt. Also, aber Rehe habe ich auch im Wald. Ich wohne ja direkt am Wald. Und es stand auch tatsächlich schon mal eins auf dem Rasen, aber auch sehr ratlos auf dem Rasen. Also hatte... Ich glaube, ich war eher gestresst von der Idee, wie komme ich jetzt wieder zurück? Hat keinen Schaden angerichtet.
Maria Leuchter ruft uns an aus Hamburg. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Frau Leuchter, was
ist... Ich habe auch eine Frage, die hat mit Hunden zu tun. Und zwar habe ich die Möglichkeit, bald einen schönen Garten zu beziehen und habe selber auch einen Hund. Und wollte wissen, es gibt ja bestimmte Pflanzen, die nicht so gut für Hund und Katze sind, ob vielleicht Frau Wenemuth mir dazu noch ein paar Tipps geben könnte.
Also welche Pflanze sollte man nicht oder erst recht pflanzen, wenn man Hunde hat?
Frau Wenemuth. Oder wenn die schon drin sind, dass ich die eventuell rausnehmen muss.
Was mag Fiete denn gar nicht, Frau Wenemuth?
Ach, das ist ihm eigentlich relativ, die Pflanzen sind ihm alle relativ wurscht, ne? Solange das alles nicht essbar ist. Er hat noch nie versucht, irgendeine Pflanze zu fressen und geht auch sehr pfleglich um. Gelegentlich buddelt er ein bisschen. Ich hoffe immer, dass er irgendwann mal eine Wühlmaus fängt, aber er ist leider total unbegabt für die Jagd. Und Pflanzen, ich habe keine Erfahrung, na klar gibt es Giftpflanzen. Ich habe gerade für die Geo eine Geschichte über Giftpflanzen im heimischen Garten geschrieben und bei der Gelegenheit selber gelernt, was ich hier für Killer habe. Das wusste ich gar nicht. Eisenhut zum Beispiel, eine der giftigsten Pflanzen Europas. Gleichzeitig aber auch wahnsinnig schön, nämlich blau blühend. Sollte man aber trotzdem besser nicht reinbeißen. Aber Gott sei Dank lässt mein Hund das auch. Mhm. Ich habe insofern ihm gar keinen Rat zu geben, was man vermeiden sollte. Ich habe aber vielleicht auch einfach einen an Pflanzen prinzipiell desinteressierten Hund. Ich weiß nicht, was Sie für einen haben.
Ja, meiner ist sehr interessiert. Also,
okay.
Außer, dass der im Frühjahr gern das frische Gras frisst, also wie so ein Schaf,
ja.
Mag er auch. Ich glaube, das ist von der Glockenblume, die grünen Blätter. Okay. Frisst die sehr, sehr gerne und kann die auch total unterscheiden, wenn da ganz viele Blumen sind. Dann findet sie die immer.
Das ist ja wirkliche Feinschmeckerin, nicht schlecht. Also ja. Ich würde mich einfach informieren, welche Pflanzen giftig sind und die dann weglassen. Wenn Sie so einen Feinschmeckerhund haben, dann ist das wahrscheinlich besser.
Herr Rasch, Ergänzung?
Ich gärtner ja seit 25 Jahren und so ein Hund ist ja nicht ewig an seiner Seite. Also ich habe jetzt den dritten und ich muss sagen, ich habe also der ist auch immer freilaufen und kann hier immer fressen, was er möchte. Und ich habe jetzt auch noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Also unsere Hunde, also alles, was auf dem Komposthaufen fliegt, so, da nascht der Hund auch immer noch mal. Also ich will nicht sagen, es ist ein Vegetarierhund, aber frisst auch gerne Kartoffelschalen und Möhren, alles Mögliche. Aber ich glaube, mit Giftpflanzen, also ich glaube, auch wenn die das fressen, ich glaube, es zu einer Vergiftung wird es beim Hund nicht kommen. Also Eibe und weiß ich, was es alles Giftiges gibt, aber da geht der Hund auch nicht bei. Es schmeckt, glaube ich, auch nicht besonders gut. Also ich würde mir da, glaube ich, nicht so viele Gedanken machen. Also ich glaube nicht, dass es da zum großen Risiko kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich lege da keine, also keinen großen... Prima. Ich achte nicht auf den Hund.
Nee, dann ist doch gut. Kam mir nur so die Idee, als ich die Sendung jetzt gehört habe.
Ja, schön, dass Sie uns angerufen haben.
Die ich ganz schön finde und mich herzlich bedanken. Ja, ich hätte noch eine Anregung, vielleicht könnte man noch übers Pflanzen von Bäumchen sprechen. Ich glaube, das Thema war noch nicht gekommen.
Das Pflanzen von Bäumchen?
Ja, wenn man jetzt was vorgezogen hat, sage ich mal, einen kleinen Baum oder überhaupt, was da vielleicht zu beachten ist.
Sind Sie da so gerade bei? Also überlegen Sie gerade, einen Baum zu pflanzen?
Ja, ich überlege das. Also ich habe vorgezogene kleine Buche und eine Eberesche, die habe ich aber schon 20 Jahre, und eine Kastanie, und ich überlege halt, die zu pflanzen. Ich habe mich literarisch noch nicht damit befasst, wie und was ich da beachten muss. Vielleicht ist das für andere Hörer ja auch interessant.
Ja, und jetzt haben Sie den Vollprofi Peter Rasch natürlich in der Leitung. Herr Rasch, ja. Wie ist denn das mit Bäumen? Dann bleiben wir doch mit der Maria Leuchter noch ein bisschen zusammen.
Das Schöne ist natürlich bei so einem Baum, den man sich selber irgendwo in seiner quasi im direkten Umfeld, wenn der sich selbst ausgesät hat oder wenn man das Bäumchen selbst gepflanzt hat, und das ist halt sehr natürlich und wächst dann auch besonders gut. Das ist auch so, weil das Thema, ich will jetzt nicht abschweifen, Blütenwiese, viele holen sich dann irgendwo das Saatgut aus Deutschland. Am besten wächst das natürlich immer, wenn man das regional seine Saat her hat und auch sein Bäumchen. Dann, das ist schon erstmal eine gute Grundvoraussetzung. Aber das Wichtige ist eigentlich, wenn ich so einen Baum pflanze, dass ich muss mir wirklich vorher Gedanken machen, wie groß dieser Baum wird. Und deswegen ist der Standort ganz entscheidend. Also ich muss dann wirklich aufpassen, dass ich den wirklich nicht zu dicht an meine Grundstücksgrenze ransetze, weil dann habe ich ja nach Jahren auf jeden Fall Stress mit meinen Nachbarn. Weil man muss ja wissen, auch eine Eberesche, gut, eine Eberesche wird jetzt nicht ganz so groß, aber die Bäume wachsen. Und mit den Jahren haben dann auch viele Probleme damit, wenn der Baum dann auch zu groß wird. Und ich darf auch nicht auf mein Grundstück jetzt, wenn ich einen kleinen Garten habe, wenn ich da 20 Bäume mir hinpflanze, dann muss ich vorher wissen, dass dann auch irgendwie, das muss schon auch ein bisschen passen. Ich denke mal, in so einem guten Garten so 1-2 Bäume, ja, und dann bin ich auch schon mit durch. Wenn ich da eine Kastanie habe, das wird dann auch ein richtig schöner, großer Baum.
Aber 1-2 gehen.
Ja, natürlich, ein Baum muss sein. Also ein super Schattenspender. Ne? Ja. Also ohne Baum im Garten geht gar nicht. Also ich hab auch so eine Lindenhecke bei mir im Garten, wobei ich natürlich auch sagen muss, die zieht natürlich auch extrem viel Wasser. Ne? Also wenn man jetzt sowieso schon ein Problem mit Wasser hat, dann ist natürlich ein Baum im Garten auch wieder schwierig, weil im ganzen Umfeld des Baumes, also und das ist riesig, da wächst also auch nicht so richtig was, ne? Weil der Baum das ganze Wasser abzieht. Also wenn man eine gute Wasserversorgung hat, das ist kein Problem, aber trotzdem gehört natürlich ein Baum im Garten. Aber ich wollte nur sagen, die Grundstücksgrenzen, da muss ich schon ein bisschen aufpassen, wo ich den Baum hinpflanze und vor allem auf wie viele.
Frau Leuchter, hat das geholfen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch nicht vor, die alle einzupflanzen, um Gottes Willen, und auch nicht am Rand. Das Problem ist nämlich bekannt mit den Nachbarn. Das sollte man auch beachten, auf jeden Fall. Aber als Schattenspender sehe ich das halt genauso wie Herr Rasch.
Wunderbar. Der Garten ist eine Krafttankstelle, an die man jederzeit zurückkehren kann, sagt Maike Winnemuth, heute mit dem Gärtner Peter Rasch zusammen, unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Und eine Frau, die zur Tankstelle im ihren Garten noch ein Häuschen aus Jütland gestellt hat. Ein Multihus oder Hüs. Was für ein Häuschen ist das, Frau Winnemuth?
Ja, das ist ein Ding, in das ich mich verliebt hatte, ein rollbares Gewächshaus. Also man muss sich das wie eine kleine Hütte vorstellen auf Rädern. Und ich dachte, was für eine super Idee, das kann ich dann lustig durch den Garten rollern und auch je nach Sonnenstand mal hier, mal da hinstellen. Danach werde ich auch relativ oft gefragt, weil viele diese Idee frappierend gut finden. Aber erstens muss ich sagen, was auf Rollen steht, wird trotzdem nicht unbedingt bewegt. Also dieses Ding steht schon die ganze Zeit am selben Platz. Und zweitens, hat so Plexiglasscheiben von sehr minderer Qualität, die im Laufe der Jahre sehr vergilbt sind. Da kommt praktisch kein Licht mehr rein. Und die müssten jetzt ausgetauscht werden für sehr teuer Geld. Plexiglas ist verrückt teuer, wie ich jetzt festgestellt habe. Und deshalb dient das Häuschen, also als Gewächshaus gebaut, eigentlich nur als Aufbewahrung für Auflagen, für Liegen, Bambusstäbe und anderen Kram. Hat also auch seine Funktion, aber ich würde es niemandem weiterempfehlen, zumindest nicht dieses. Prinzipiell finde ich es aber gut, wenn jemand sein Gewächshaus auf Räder stellt, soll er das unbedingt machen, auch wenn er es dann nicht bewegt.
Also eine winzig kleine Niederlage. Was war die größte Niederlage in Ihrem Garten, als Sie dann ein Jahr lang gewurschtelt haben?
Es gibt so viele. Also vor allen Dingen, wenn ich merke, dass meine Lieblingspflanzen hier ums Verrecken nicht wachsen wollen. Dazu gehört zum Beispiel Rittersporn, den ich vergöttere, aber der wird entweder von Schnecken gefressen oder hasst meinen Lehmboden. Das funktioniert gar nicht. Man kann ihn in den Kübel setzen, das ist dann noch die einzige Möglichkeit, aber das finde ich nur so halb so schön. Ne? Also Niederlagen passieren immer dann, wenn ich versuche, meinen Willen gegen den Garten durchzusetzen. Mhm. Eine goldene Regel.
Die Natur ist stärker. Man muss akzeptieren, dass die Natur stärker ist. Alexandra Lipinska ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen.
Ja, hallo. Guten Morgen. Ich wollte gerne erzählen von meiner Entdeckung des Gärtners. Also ich bin ein typisches Stadtkind. Frau Winnemuth hat gesagt, es wurde uns abgetrennt. Bei mir wurde es nie trainiert eigentlich, weil ich tatsächlich nie Garten früher hatte. Mit Ausnahme, und das ist vielleicht nicht so ganz ohne Bedeutung, in meiner tiefer Kindheit Garten von meiner Urgroßmutter, in dem ich manchmal spielen durfte. Und tatsächlich vor einigen Jahren hat eine Freundin mich überredet, dass wir vielleicht zusammen gärten könnten. Ich dachte damals und habe gesagt, auch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es für mich etwas ist, aber ich kann versuchen. Und das war eine totale Entdeckung. Und dass ich eine Person, die täglich tatsächlich hauptsächlich mit Kopf arbeitet und dadurch auch ungewillt vielleicht auch verkopft ist und viel sitzt, auch so unglaublich faszinierenden Bereich für mich entdeckt habe, wo ich mich am besten wirklich entspannen kann. Kein Sport funktioniert so gut wie tatsächlich jeden. Und dass ich wirklich meinen Kopf total leer machen kann. Und das ist wirklich etwas, was eine für mich wirklich eine Entdeckung, eine Reise ist, was ich von mir noch vor 10 Jahren würde ich nie vermuten.
Wie das schön.
Ist etwas für mich.
Frau Lipinska, Maike Winnemuth hat vorhin mal erzählt, dass sie der Garten so viel Geduld gelehrt hat. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, es ist das Problem, ist, dass ich leider nicht die Chance hatte, tatsächlich langjährig meinen Garten anzulegen. Ich hoffe, das wird noch kommen. Also das, was bisher für mich möglich war, ich habe früher in München gewohnt, da gab es, ich glaube, in Berlin gibt es das auch, diese Ackerheldenfeldchen, Bio-Acker, wo man dann für eine Saison etwas mieten kann. Mhm. Ich bin jetzt seit kurzem wieder in Berlin und bin auf der Suche, aber ich habe meinen Balkon. Und mein Balkon ist wirklich eine Oase, es ist glücklicherweise relativ groß. Und das gibt mir auch unglaublich viel. Und diese Freude tatsächlich zu beobachten, dass wieder eine Mini-Gurke kommt oder eine kleine Paprika gerade da auf dem Wachsen ist, ist wirklich unglaublich, was mir das alles bringt als Entspannungsmittel sozusagen. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch noch von einem Buch eigentlich sprechen, weil ich total fasziniert war von dem Buch von, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, von Sue Stewart Smith. Es heißt, finde ich wunderschön, auch im Original, auf Englisch, Well-Gardened Mind. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ja, Garten ordnet mein Mind sehr gut. Das heißt, vom Wachsen und Werden auf Deutsch. Und das ist ein wunderschönes Buch. Die Autorin ist, die Engländerin ist auch Psychotherapeutin, mhm, und sie arbeitet tatsächlich mit stark traumatisierten Menschen. Sie beschreibt auch sehr, ja, dramatische Fälle von traumatisierten Menschen, bei denen Hortotherapie, Gartentherapie geholfen hat. Aber ich glaube auch für Personen, die nicht so dramatische Erfahrungen haben, sie beschreibt einfach tatsächlich das, was ich selbst erfahren konnte, wie sehr mir, ja, beinahe therapeutisch diese Arbeit im Garten hilft. Und deswegen wollte ich das unbedingt auch empfehlen. Und wenn ich noch ein Wort dazu sagen kann, das Buch gibt es auch als Hörbuch von Susan Stewart Smith selbst vorgelesen. Frau Wienemuth hat von dieser Faszination mit englischer Gartenkultur, ja, gesprochen. Das ist auch zusätzlich so ein Spaß, weil die in diesem wunderschönen British-English tatsächlich das Buch vorliest. Und schön. Das ist eine, ja, so ein Bogen zwischen ihrer eigener Gartenleidenschaft, ja, und den therapeutischen auch eigentlich.
Sagen Sie uns noch einmal den Titel, Susan Smith, und dann Well Gardened?
Also auf Englisch heißt es Well Gardened Mind, ja, und auf Deutsch Vom Wachsen und Werden.
Wunderbarer Titel.
Beim Gärtner zu uns finden.
Was für eine schöne Inspiration. Alexandra Lipinska, vielen Dank für diese Inspiration und diesen Tipp aus Berlin. Und wir gehen zu wem gehen wir denn? Zu Gitta Kerbel in Hitzacker. Guten Morgen.
Hallo. Hören Sie mich?
Ja.
Ja, ich grüße alle. Ich habe einen Balkon und habe da Johannisbeeren, Blaubeeren, Erdbeeren, viele Kräuter, Blumen natürlich. Und ich brauche eben 30 Liter Wasser pro Tag, jetzt vor allem in dieser Heißzeit. Und der Grundwasserspiegel sinkte kontinuierlich in den letzten Jahren. Und ich habe mir eben Gedanken gemacht, wie kann ich Wasser sozusagen recyceln, und benutze deshalb das Gemüsewasser oder die letzte Spülung aus der Waschmaschine oder sammle das Duschwasser und gieße damit meine Blumen, gebe dann noch Teeblätter dazu und Eierschalen, was sonst noch so anfällt. Und dann einmal pro Woche leere ich mein Pipi in die Gießkanne. Und dadurch brauche ich gar keinen Dünger. Und das klappt ganz gut.
Mhm. Dünger, das hatten wir. Wir hatten noch gar nicht, Herr Rasch, so viel über Dünger gesprochen. Das finde ich schön, dass da lauter Tipps kommen von Gitta Kerbel. Gibt es Dünger aus Schokolade? Habe ich das richtig gelesen?
Ja, genau. Also gut, wächst hier nicht bei uns, aber das ist halt ein Abfallprodukt, was in der Industrie anfällt. Und das kann man auch als Dünger nehmen. Aber natürlich auch unser Goldwasser eignet sich wirklich auch hervorragend als Dünger. Und ich finde auch, dass wir zu viel wegschmeißen und das eigentlich nicht, da sind wir ja bei Permakultur, und das nicht für uns selbst nutzen. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Unkraut jäte, ich lege das auch immer alles, ich versuche möglichst viel damit auch zu mulchen und in die Beete zu legen, um dann gleich den Kreislauf wieder zu schließen. Das ist dann so eine Art Gründüngung. Das ist wunderbar. Wie gesagt, das Goldwasser auch gerade bei Rosen einmal die Woche auch als Rasendünger übrigens hervorragend zu nehmen. Also wer eine Gießkanne hat, also dann kann man da ruhig immer seinen selbstproduzierten Dünger ruhig mit ruhigem Gewissens nehmen.
Welchen Dünger mögen Tomaten?
Ja, bei Tomaten ist es ja so, jetzt muss ich mal überlegen, ach so, jetzt bei Tomaten, ich persönlich stehe auf diese Brennnesseljauche. Und ich hatte da auch so einen Eigenversuch und da war so ein Rest übrig geblieben. Und ich gesagt, ich hatte jetzt auch keine Flasche zum Abfüllen. Und da habe ich gesagt, den Rest, den kannst du ja, gieß den dazwischen und fertig. Also unglaublich. Also die Tomaten waren, die waren nicht mehr grün, die waren blau, also das Blatt. Also das haut derartig rein. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also das ist so bei vielen Projekten, die man so selber macht. Aber man gibt gute Tipps. Aber erst im Laufe der Zeit kriegt man erstmal so richtig mit, dass das auch alles wirklich super, nicht alles, aber die meisten Sachen funktionieren wirklich gut. Und diese Brennnessel, ja auch als Dünger, ist wirklich der Oberknaller. Also wer der Stickstoff braucht oder Garten sucht, gerade wie die Tomate auch, das schafft ganz gut, muss man wirklich sagen.
Frau Kerbel,
hält
wie ist
auch
es bei
Nachbarn auf Abstand, muss ich dazu sagen. Brennnesseljauche ist furchtbar stinkig, ne, wenn man die selber ansetzt. Sie wirkt aber, Jesus Maria, was für ein Geruch.
Wenn man mit Urgesteinsmehl in Verbindung arbeitet, ist das mit der Geruchsbedrohung nicht ganz so stark. Also das mildert eine ganze Menge. Ich hatte das auch, ich hatte Freunde mit einem Campingwagen und Ja, stellt euch mal da hinten hin, da steht ihr gut, aber ich habe auch ganz vergessen, dass da meine Brennnessel ja auch in alle standen. Und am Morgen sagte er zu mir, Peter, habt ihr irgendwo, das stinkt bei euch. Ich sage, oh, Entschuldigung, das sind meine ganzen Jauchwellen, stell dich mal lieber woanders hin. Und dann hatte ich nämlich auch den Tipp gekriegt mit diesem Urgesteinsmehl, das soll das ein bisschen, also die Geruchsbelästigung ein bisschen runterfahren.
Ah, super, vielen Dank dafür.
Wir danken Gitta Kerbel für die Tipps aus Hitzacker. Bei Deutschlandfunk Kultur im Gespräch spüren wir heute der Lust am Gärtnern nach und tun das gemeinsam mit Carola Staubach aus Fulda. Guten Morgen, Frau Staubach.
Guten Morgen. Was? Ja, also ich muss mit einer kleinen Kurzbiografie beginnen. Ich habe mit 20 Jahren eine Diagnose bekommen, Sie werden blind. Dann 10 Jahre später habe ich mich entschieden, ein festes Domizil zu haben, habe einen Garten ausgesucht, wo ein Haus drauf stand. Das Haus war nicht so wichtig. Und mittlerweile betreue ich diesen Garten 39 Jahre lang. Und das ist mein ganzes Leben. Also nein, Dreiviertelleben würde ich sagen. Ich habe ja auch noch Familie. Aber im Moment, sage ich mal, bin ich wieder mal so 8 Stunden im Garten jeden Tag.
Unglaublich.
Ich kann mir das einteilen, weil ich kann auch bis nachts 23:30 im Garten arbeiten, da es ja egal ist, ob die Sonne scheint oder ob der Mond scheint. Also für mich spielt das keine Rolle mehr.
Also Sie sind erblindet und machen trotzdem...
mittlerweile bin ich erblindet.
Ja, und Sie machen trotzdem die Gartenarbeit, das heißt, Sie fühlen vor allen Dingen die Pflanzen.
Ja, und ich rieche. Also ich kenne alle meine Beikräuter, wie man das heute so netterweise formuliert. Und dann weiß ich auch, was ich mal lassen kann. Oder, ja, der Giersch. Naja, das Thema wollen wir nicht nochmal aufwärmen. Aber was ich mache mit dem Giersch, ich lasse ihn fast zur Blüte kommen. Und dann ist er geschwächt. Und dann kann ich ihn schön herausziehen. Und dann finde ich ihn auch ganz gut. Also das habe ich mir jetzt so angewöhnt, dass ich ihn erst mal ein bisschen kommen lasse. Und dadurch ist er weniger geworden, muss ich auch sagen.
Ich find das
aber ich habe ganz andere Abenteuer im Garten hinter mich bringen müssen. Ich musste irgendwann einsehen, wir haben eine Hanglage, zum Glück Südhang. Und durch meine Erblindung kam ich mit der Hanglage nicht mehr so gut zurecht. Und ich musste mich entscheiden, einen Teil des Gartens terrassieren zu lassen. Und dann habe ich mit einem Bauunternehmer gesprochen und habe gefragt, ob das händisch zu machen ist, also schön den Mutterboden abtragen und dann schön wieder alles entsprechend gestalten. Und dann hat er gesagt, das können Sie nicht bezahlen. Ich muss ein großes Gerät in Ihr Grundstück bringen und dann muss das eben doch der Bagger sein. Aber dann, gut, dann wurde das wunderschön terrassiert und auch ein bisschen blindengerechter gestaltet. Aber im nächsten Frühjahr wollte ich wieder neu beginnen.
Ja.
Und es war wie, als ob man diese Betonplatten auf mein Gartenbeet gelegt hätte. Aha. Und wissen Sie, was ich dann gemacht habe? Habe ich von März bis Ende August 160 Baueimer Steine aus meinem Garten gesiebt.
Wahnsinn.
160.
Das heißt, Sie haben jetzt Muckis.
Und ja, ganz gut. Also ich bin gut ausgestattet. Und meine Hände, die sind so gewachsen, ich muss jetzt eine Handschuhgröße mehr kaufen, weil die passen alle nicht mehr.
Frau Staubach, das ist toll, was Sie uns erzählen. Und das erinnert mich an das, was, also Maike Wenemuth hat uns ja vorhin vom Briten Monty erzählt, Hobbygärtner und Moderator der Gartensendung Gardeners World. Und der sagt, aus allen Gruben des Lebens habe ihm das Gärtnern rausgeholfen. Ich glaube, das trifft auch auf Sie zu. Und ich finde das wunderschön, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Danke dafür. Herr Rasch, Altes verblüht, Neues wächst. So ist das im Garten, so ist das im Leben. Was sollte man jetzt schon eigentlich für den Herbst pflanzen?
Also ich bin jetzt noch nicht so, also mein Garten ist jetzt, also ich finde, zu dieser Jahreszeit ist der Garten ja bestellt und man freut sich ja eigentlich auf die Ernte. Ich habe jetzt momentan überhaupt keinen Platz. Also bei mir ist jetzt alles, ich denke noch nicht an die nächste Kultur. Ich denke jetzt erstmal, dass alles schön wächst und ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich noch was pflanzen soll. Ich habe auch das ganze Herbstgemüse, also Grünkohl, Rosenkohl, habe ich schon alles gepflanzt. Nö, ich habe jetzt erstmal noch nicht. Ich habe erst gar kein, ich habe jetzt irgendwie keinen Platz. Und ich wollte auch noch sagen, wenn man jetzt so mit den Gärtnern anfängt, als Einstieg habe ich die Erfahrung gemacht, es ist, wenn man jetzt so dauerhafte Kulturen pflanzt, ist das schon mal ein guter Anfang und man verliert nicht ganz so schnell die Lust, wenn es dann nicht klappt, weil die dauerhaften Kulturen doch auch immer wiederkommen. Und wenn man denkt, ach, ich habe keine Lust mehr im nächsten Jahr, ach,
Ja.
dann wächst ja doch was und man kriegt wieder Lust. Ach ja, man muss nicht gleich aufgeben und man darf vor allen Dingen sich nicht so sehr unter Druck
Ja.
setzen und weniger machen.
Frau
Nicht
Wenemuth,
so viel.
Sie waren heute früh schon im Garten, haben Sie uns erzählt. Sie gehen heute bestimmt noch mal rein. Was werden Sie machen heute im Garten?
Wie Peter Rasch möglichst wenig. Also Juni ist ja wirklich eine super Zeit, wo man eigentlich nicht mehr viel machen kann, außer zuzugucken. Aber reingehen in den Garten morgens als erstes, im Pyjama natürlich, mit einer Teetasse in der Hand, so diese Beete entlang wandern. Das mache ich jeden Morgen und es ist jeden Morgen wieder anders. Da passiert so viel, gerade in dieser Zeit, dass das einfach eine helle Freude ist, da genau hinzuschauen. Und mich hat eben die Anruferin so sehr fasziniert, die sich blind durch diesen Garten, durch ihren Garten bewegt und ihn wahrscheinlich besser kennt als ich meinen, ne? Weil sie ihn ganz anders wahrnimmt, riechend, tastend. Und das hat mich sehr bewegt. Und ich denke, vielleicht muss ich auch ein bisschen besser mit anderen Sinnen, mich durch meinen Garten bewegen. Also mehr schnuppern, mehr fühlen, nicht nur gucken.
Mich hat diese Sendung sehr bewegt. Ich fand es klasse, mit Ihnen allen zu reden. Danke wirklich allen von Herzen, die angerufen haben. Dankeschön an Maike Wenemuth und Peter Rasch und wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer in Ihren Gärten, auf Ihren Balkonen. Danke.